Das Bündnis für Frieden in Kurdistan führt in dieser Woche eine Reihe von Kundgebungen für den Frieden in Kurdistan durch mit einer Mahnwache vor der Lorenzkirche. Thematisch geht es heute um die Bedingungen der Ausgangssperren, die immer wieder über viele kurdische Städte verhängt werden. Darüber ist hier ja ziemlich wenig bekannt. Was heißt denn das für die betroffenen Menschen dort?
Zunächst im Allgemeinen als Bündnis für Frieden in Kurdistan. Wir haben uns als betroffene Menschen, die ja aus der Türkei kommen in erster Linie, und das sind nicht nur Kurden aus der Türkei, auch mehrere Vereine und Organisationen im Raum Nürnberg, die viele türkische Mitglieder haben, haben sich zusammengeschlossen in Anbetracht der Situation, weil sie viele Betroffene, viele Verwandte, Bekannte in diesen Gegenden, insbesondere im Südosten der Türkei, wo gerade, ja, man muss leider sagen, ein Kriegszustand herrscht, wo ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt wird, sich zusammengeschlossen haben zu einem Bündnis, weil wir gesagt haben, wir können da nicht einfach zuschauen, wir müssen hier zumindest die Öffentlichkeit informieren und das, was da passiert, hier an die Öffentlichkeit tragen. Was bedeutet das konkret für die Menschen dort, die Ausgangssperren? Seit über einem Monat, seit mittlerweile über 40 Tagen etwa, finden in mehreren Orten Ausgangssperren statt. Das bedeutet für die betroffenen Menschen, dass sie teilweise tagelang nicht auf die Straße gehen können. Ich habe ein konkretes Beispiel der Familie Inan, Taybet Inan. Sie befand sich unmittelbar vor ihrem Haus, als sie von Scharfschützen erschossen wurde. Daraufhin rief ihr Sohn in einer Polizeiwache, in der örtlichen Polizeiwache an und bat darum, hinausgehen zu dürfen, um seine verletzte oder wahrscheinlich schon in dem Moment verstorbene Mutter bergen zu können. Man hat ihm versprochen, er kann mit einer weißen Fahne auf die Straße gehen. Anschließend versuchte es sein Onkel, an die Schwägerin heranzukommen. Auch er wurde erschossen. Anschließend hat man erneut in der Polizeiwache angerufen. Man hat wiederum versprochen, dass man mit weißer Fahne rausgehen kann und behauptet, das wäre nicht die Polizei gewesen, das könnte die Gendarmerie gewesen sein. Und als dann der Vater versucht hat, seinen Bruder und seine Frau zu erreichen, wurde auch er angeschossen, ist ins Nachbarhaus geflüchtet, die andere Verwandtschaft wieder zurück ins Haus. Und etwa 3 bis 4 Tage lang mussten die Leichen dieser zwei Menschen auf der Straße liegen bleiben, bis sie endlich geborgen werden konnten und beerdigt werden konnten. Man hat in der Zwischenzeit, wie gesagt, die Polizei, die Staatsanwalt und den Gouverneur in der Region angerufen. Niemand hat reagiert, bis ein Abgeordneter, Herr Ferhat Engü von der HDP, der Demokratischen Partei der Völker, sich eingesetzt hat und selber kam, um auch mit ihnen, mit der Familie zusammen die Leichen zu bergen. Also das nur als Beispiel, eine konkrete Situation, was dort die betroffenen Menschen erlebt haben, und das oder Ähnliches passiert dort tagtäglich.
Sie haben es schon erwähnt, es ist sozusagen ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Aber was ist denn das politische Ziel? Geht es jetzt darum, in erster Linie Terror zu verbreiten, Angst unter den Menschen? Oder geht es auch um die inzwischen gewachsenen lokalen Selbstverwaltungen als politisches Projekt?
Es geht selbstverständlich auch um die lokalen Selbstverwaltungen. Aus unserer Perspektive spielt da einerseits eine große Rolle, dass in Rojava in Westkurdistan, wir nennen es Rojava, ein erfolgreicher Widerstand gegen den IS geführt wurde. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass der IS von der türkischen Regierung, der AKP-Partei bzw. Recep Tayyip Erdogan, direkt unterstützt wurde, sowohl logistisch als auch finanziell und so weiter. Und die Kurden haben dort vor Ort einen erfolgreichen Widerstand geleistet. Der Ort Kobane ist ein Begriff auch hier in Europa. Dort hat ein massiver Widerstand gegen den IS stattgefunden. Das ist Erdogan ein Dorn im Auge. Und nicht zuletzt die letzten Wahlen im Juni und anschließend die Neuwahlen im November 2015, bei denen Erdogan von der kurdischen Seite zumindest im Südosten der Türkei sehr viele Stimmen verloren hat. Im Juni ist ein historisches Ereignis in der Türkei passiert. Die HDP, eine prokurdische Partei, hat die 10%-Hürde, die nicht zeitgemäß und nicht demokratisch ist, aber immer noch in der Türkei existiert, die 10%-Hürde gemeistert und hat den Einzug ins Parlament geschafft. Und für all das will sich Erdogan offensichtlich bei den Kurden rächen. Die Kurden akzeptieren seine Politik nicht und sagen, wenn du uns nicht erlaubst, Politik zu machen und mit einer derartigen Politik versuchst, uns zu entmündigen und uns nicht ins Parlament lässt, wir akzeptieren deine Regierung nicht und wir wollen demokratische Autonomie in diesen Gebieten, wir wollen uns selbst verwalten, wir wollen zum Beispiel den Gouverneur der Region selber wählen, wir lassen uns nicht alles diktieren.
Es gab gestern einen Bombenanschlag auf eine Polizeiwache in Sinar und es gibt unbestätigte Meldungen, dass es einen koordinierten Angriff der PKK-Kräfte auf mindestens 10 Polizei- und Armeestützpunkte gegeben hat. Was wisst ihr darüber?
Also was wir wissen ist, dass aus der Bevölkerung in letzter Zeit immer wieder Stimmen laut wurden, dass die Guerilla-Einheiten, dass die Freiheitskämpfer der kurdischen Freiheitsbewegung, der PKK, nicht mehr zuschauen sollten und die Menschen in den Städten, in den Metropolregionen der kurdischen Siedlungsgebiete unterstützen und beschützen sollten. In letzter Zeit sind bei den Gefechten seit etwa Juli letzten Jahres über 50 Kinder und Jugendliche umgekommen. Insgesamt haben etwa 200 Zivilisten ihr Leben verloren. Man spricht von etwa 200.000 Menschen, die aus der Region Richtung Westen fliehen. Die Bevölkerung vor Ort erwartet einfach Unterstützung und sieht sich alleine gelassen, vertraut den staatlichen Sicherheitskräften überhaupt nicht, weil, wie gesagt, sehr viele zivile Opfer zu beklagen sind. Und die Bevölkerung vor Ort sagt auch ganz klar, das sind nicht einfach nur Kollateralschäden. Das sind nicht einfach nur während den Gefechten zwischen den aufständigen Jugendlichen und den Sicherheitskräften Zivilisten ums Leben gekommen. Hier wurde ganz gezielt auf Zivilisten immer wieder geschossen. Zum Beispiel bei dem Vorfall kürzlich, als 4 Menschen umkamen, ein Mann und 3 Aktivistinnen, 4 Zivilisten, die per Kopfschuss hingerichtet wurden. Anschließend der Vorfall in der Stadt Van, wo 12 junge Männer per Kopfschuss hingerichtet wurden. Das sind einfach Zeichen dafür, dass hier nicht einfach Zivilisten während den Gefechten zur Zielscheibe wurden, sondern ganz gezielt Zivilisten von den Sicherheitskräften angegriffen wurden. Und da fühlt sich die Zivilbevölkerung einfach alleine gelassen und hat mehrmals den Hilferuf verlauten lassen, dass Guerillakräfte, dass Guerillaeinheiten die Städte auch mit beschützen sollen. Und es war zu erwarten, dass früher oder später auch die kurdischen Guerillakräfte in die Städte kommen werden und mit den Sicherheitskräften sich dass Auseinandersetzungen zwischen diesen stattfinden werden. Dass es jetzt gestern passiert ist oder in der Nacht von gestern auf heute passiert ist, war eine Überraschung. Aber dass es früher oder später so kommen würde, war abzusehen.
Ist denn überhaupt eine politische Lösung in Sicht oder wie kann die aussehen?
Leider ist das passiert. Das möchte ich noch zu der Frage vorher sagen, dass die Guerillakräfte jetzt eingegriffen haben oder eingreifen mussten. Das kann man so oder so sehen. Denn das wird zu einer weiteren Eskalation und zu einer weiteren Verschärfung der Situation führen und wird eine Lösung noch weiter erschweren. Die kurdischen Vertreter, die kurdischen Politiker aus der Region beziehungsweise die Partei HDP, die Partei der Demokratische Partei der Völker, die ja sämtliche Facetten und Ethnien in der Türkei vertritt, hat mehrmals seit langer Zeit immer wieder die Hand ausgestreckt und gesagt, wir müssen uns wieder an den Verhandlungstisch setzen. Die Friedensverhandlungen müssen weitergehen, insbesondere die Verhandlungen mit Abdullah Öcalan, dem Begründer der PKK, der kurdischen Freiheitsbewegung, müssen weitergehen. Aber man hat seit April keinen Kontakt zu ihm. Seine Anwälte dürfen ihn nicht treffen, seine Angehörigen ebenfalls. Auch die Gruppen von Abgeordneten, die regelmäßig zu ihm konnten, um Gespräche zu führen, diese Kontakte sind auch von Staatsseite abgebrochen worden und insgesamt die Verhandlungen sind eingefroren. Und all diese Entwicklungen machen uns allen Sorgen, dass überhaupt noch eine politische Lösung gefunden werden kann. Man war letztes Jahr wirklich an einer historischen Gelegenheit, diesen Konflikt politisch zu lösen. Aber durch diesen Krieg, den Erdogan vom Zaun gebrochen hat gegen seine eigene Zivilbevölkerung im Land, die wiederum Zehntausende bis Hunderttausende Flüchtlinge erneut produziert, sieht es ganz danach aus, dass die Situation sich in nächster Zeit weiter verschärfen wird, weiter eskalieren wird und eine politische Lösung rückt leider immer weiter in Ferne.
Die Friedenswoche des Bündnisses, die geht ja noch bis Samstag. Wie geht es denn in den nächsten zwei Tagen noch weiter?
Die Friedenswoche hat gestern gestartet mit einer Kranzniederlegung vor dem türkischen Konsulat. Das ist in mehreren Orten in Deutschland bzw. auch europaweit passiert. Alevitische Vereine haben dazu aufgerufen. Die alevitischen Vereine sind ebenfalls in diesem Bündnis mit drin. Und damit hat die Friedenswoche hier in Nürnberg auch begonnen. Anschließend gab es eine Mahnwache von 14 bis 18 Uhr mit einer theatralischen Darbietung von Kindern, die zum Menschenrechtsbüro gegangen sind, dort ihre Forderungen geäußert haben und ein Informationsdossier übergeben haben, sowie einen offenen Brief an UNICEF, den das Menschenrechtsbüro versprochen hat, mit zu unterzeichnen. Heute findet wieder eine theatralische Vorstellung statt, die auf die Situation der Ausgangssperren aufmerksam machen soll. Wieder von 14 bis 18 Uhr findet eine Mahnwache statt. Es wird auch musikalische Darbietungen geben. Morgen ist genauso vor der Lorenzkirche von 14 bis 18 Uhr eine Mahnwache mit künstlerischen Beiträgen geplant. Am Samstag findet eine große Demo statt. Wir erwarten etwa 1.000 bis 1.500 Menschen zu dieser Demonstration. Sie beginnt am Platz der Opfer des Faschismus in Nürnberg und der Demozug wird Richtung Innenstadt, Richtung Lorenzkirche verlaufen. Dazu rufen wir alle Menschen auf, die ein Zeichen setzen wollen gegen die Kriegspolitik der türkischen Regierung. Und ich möchte an dieser Stelle noch bemerken, dass auch wir als Bündnis den gestrigen Vorfall in Istanbul aufs Schärfste verurteilen und allen Angehörigen der dort verstorbenen Menschen unser Beileid ausdrücken und allen Verletzten schnelle Genesung wünschen. Auch das hat uns sehr stark getroffen. Doch wir möchten auch darauf hinweisen, dass solche Anschläge, dass man leider auch in Zukunft mit solchen Anschlägen rechnen muss und dass es falsch ist, die türkische Regierung, die, wie anfangs gesagt, die den IS ganz offen unterstützt hat, das ist mittlerweile weltweit bekannt, das ist kein Geheimnis mehr, und den IS mit dazu bestärkt hat, so weit zu kommen, international solche Anschläge zu verüben. Und das ist mittlerweile der dritte Anschlag in der Türkei. Wir befürchten, dass es weitere geben wird. Die Außenpolitik der Türkei muss sich sofort ändern. Die Unterstützung des IS muss sofort ein Ende finden. Und die europäischen Staaten, die EU, muss Druck auf die türkische Regierung ausüben, damit sie ihre Unterstützung für den IS definitiv und so schnell wie möglich beendet.